Die Waffel in die Hand nehmen.
Ah, die Waffel. Und was machen die denn?
Das ist schon mal, ich habe ehrlich gesagt mich gefragt, warum die da stehen. Die riechen nach Chai, Tee, Latte oder so.
Die ganze
so.
Zeit stehen die hier schon, ja. Weil wir so schon ein bisschen das Weihnachtsfest einläuten.
Ich weiß es nicht. Ich frage mich nur.
Die Adventszeit oder ich weiß nicht.
Wenn wir die wirklich gegessen hätten, dann würde es so machen. Willst du eine?
Nee.
Vielleicht wollte uns auch die Regisseurin nur sagen, dass wir einen an der Waffel haben. Könnte ja auch sein. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Sag mal, was ist eigentlich mit deiner Heimatstadt Hamburg los? Großer Volksentscheid am Wochenende und jetzt, Überraschung, hat eine Minderheit entschieden, dass Hamburg 5 Jahre früher klimaneutral werden muss. 2040 statt 2045. Damit hat keiner gerechnet.
Ich war auch erstaunt. Ich habe meine Heimatstadt gar nicht wiedererkannt. Also normalerweise gilt der Hamburger ja so ein bisschen als dröge, ne? Wortkarg, nicht besonders glamourös, dafür aber mit einem großen Realitätssinn ausgestattet. Ist ja auch eine Reeder- und Kaufmannsstadt. Ja, das ist das Rückgrat der Stadt. Und so als Reeder und Kaufmann wägt man normalerweise seine Risiken, ne? Dass man nicht am Ende mit einem großen Verlust rausgeht, sondern hoffentlich mit Gewinn. Und in dem Fall, also alle haben ihr Herz jetzt über die Hürde geworfen, ja, im großen Überschwang, klimaneutral, Hamburg 2040. Wenn du guckst, ab unten, was es kosten wird, schlappe 80 Milliarden. So, da kommt einiges auf.
Ja.
Die, ich glaube, das ist vielen nicht klar, größte Industriestadt Deutschlands nach wie vor zu.
Jetzt gibt es die Sorge, dass dann Industrie einfach abwandert. Und dann halt woanders CO2 rausballert, das wird ja dann auch nur verlagert, bringt dem Klima gar nichts. Fridays for Future freut sich trotzdem.
Ja, also das ist, also Airbus kann schon mal einpacken, weil das wird man bis 2040 nicht klimaneutral hinbekommen, die Produktion. Die haben auch übrigens noch Aluminiumproduktion und Kupfer und so, alles muss raus. Dann der Hafen, das ist die Lebensader der Stadt. Da darf dann kein Schiff mehr mit Diesel rein, nur noch mit E-Fuels und Wasserstoff. Klingt super. Problem ist, die E-Fuels und den Wasserstoff, den man jetzt schon mal reingeschrieben hat in den Plan, die gibt es ja noch gar nicht. Ja, das ist ja Zukunftsmusik. Ja, und so kann man das durchdeklinieren. Ich meine, allein für die Wohnungswirtschaft ist das natürlich dramatisch. Also, wenn man das jetzt ernst nimmt, der Gebäudebestand der Stadt muss umgerüstet werden auf klimaneutral, heißt das Abriss von 10-15% der Häuser, in die keine Wärmepumpe reinpasst.
Und sanieren, wie blöd. Schnell.
Und den Rest sanieren. Also, liebe Hamburger, kann ich nur sagen, also, da kommt auf einiges auf euch zu an Mieterhöhungen. Also, man schätzt so für eine normale Wohnung 350-400 € pro Monat. Allein die Saga, ja, die Saga, das ist der größte Wohnungsbesitzer der Stadt, glaube ich, genossenschaftlich, also jedenfalls sozial angelegt. Allein bei denen 1,5 Milliarden Zusatzkosten. Also dieser ganze Wärmeplan von Robert Habeck, dieser Wärmepumpenplan, über die Leute sich so wahnsinnig aufgeregt haben, das ist ein Witz dagegen, ja? Und dann sind wir noch nicht beim Thema, also natürlich öffentlichen Nahverkehr runterdimmen, nur noch Tempo 30. Ich erwarte natürlich, dass auch in Hamburg-Eppendorf, da wo ja vor allen Dingen für diesen Plan getrommelt wurde, also die Südfrüchte demnächst aus dem Kaufmannsladen verschwinden, weil, ich meine, die Südfrucht kommt nicht klimaneutral nach Hamburg. Also demnächst im Winter wieder Kohl und Steckrübe. Ja, so.
Weißt du was, ich frage mich ehrlich gesagt, warum die Hamburger das mitgemacht haben. 1,3 Millionen hätten abstimmen können, nicht mal die Hälfte haben ihr Kreuz gemacht. Haben die das unterschätzt? Oder ist es ihnen so egal?
Gut, das ist das Problem bei so Volksentscheiden. Die meisten nehmen es nicht ernst. Also hier haben, glaube ich, 52% der Leute gar nicht abgestimmt, also die sind zu Hause geblieben. Und von denen, die dann hingegangen sind, und das sind ja meist so die enthusiastischeren Zeitgenossen, hat eben eine knappe Mehrheit dafür gestimmt. So, jetzt steht die Stadt da mit dem Salat. Lange Gesichter.
Das ist aber bindend.
Ja, ja, lange Gesichter. Ich meine, das zeigt die ganze Feigheit natürlich auch der Stadtregierung. Also Herr Tschentschner, das ist der Bürgermeister. Tschentscher.
Peter Tschentscher.
Oder Tschentscher. Gut, Tschentscher. Nennen wir ihn Dr. T, ja? Also Dr. T, um es für mich einfach zu machen. von denen war halt gar kein Pieps zu hören. Die haben gedacht, das lassen wir so durchrauschen, weil gegen Klimaschutz sich zu positionieren als Sozialdemokrat, da kriegt man so viel Ärger, ja, beim Spiegel und beim Hamburger Abendblatt, das lassen wir lieber, ja.
Aber die ganze Bürgerschaft war eigentlich dagegen. Also bis auf die Linkspartei.
Ja, jeder, der rechnen kann, weiß, dass es natürlich, wie gesagt, in den Auswirkungen dramatisch ist. Das Beste ist, da stand ja auf den Plakaten, Klimaschutz, wie hieß das? Muss ich mal gucken, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ah, Klimaschutz wird endlich bezahlbar. Das ist der Claim gewesen. Im Grunde ist das ein bisschen wie so beim Brexit. Also du machst riesige Versprechung, war ja beim Brexit in England auch so. Also jetzt käme das Geld sozusagen schaufelweise nach England, weil man ja die EU nicht mehr bezahlen müsste. Dann also stimmt die Mehrheit knapp dafür und dann lange Gesichter. Das kann man jetzt ja auch sehen, was es die Briten am Ende gekostet hat. Und so wird das in Hamburg auch sein.
Jetzt fällt aber den Hamburgern auch auf, dass sie das vermutlich nicht zahlen können. Das hat die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen gleich in ihrer Freude auch verkündet. Man braucht Hilfe von Bund.
Ja, alleine werden wir das nicht packen.
Ja, genau.
Es
braucht Gesetzesänderungen.
Ja,
Geld.
Und Geld natürlich vom Bund und von der EU.
Ja. Aber kriegen die das?
Das ist super. Das ist so ein bisschen die Familie Fleischauer hat gestern beschlossen, ja, einen Beitrag zur Klimaneutralität in Deutschland zu leisten, indem sie die Hälfte des Winters jetzt auf Gran Canaria verlebt, ja, dann sagt, aber deswegen braucht man natürlich jetzt Mittel der EU und des Bundes, damit diese Klimaneutralität hergestellt werden kann. Also Familienvater Fleischauer bittet um 5 bis 10 Millionen initial sozusagen. Anschubfinanzierung. Das ist natürlich verrückt.
Ja gut, aber irgendwo muss die Kohle ja herkommen, denn es muss ja jetzt umgesetzt werden.
Ja.
Wer zahlt die Rechnung?
Gut, das ist ein bisschen so wie so eine, guck mal, Fegemann, das ist natürlich super. Das ist wie so eine 45-Jährige, die nochmal sozusagen jetzt leiden los, ja, und jetzt hat sie es krachen lassen, hat sich so Fummel angezogen, ja, mit so einem Latin Lover sich eingelassen, am nächsten Morgen, ja. Also so mit, schwacht sie mit so einem dicken Kopf auf, ja, und stellt jetzt fest, oh Gott, der hat mir ja total ausgenommen und jetzt also Hilfeantrag bei der Bundesregierung. Ja, verrückt. Ich glaube am Ende, also wie gesagt, waren jetzt alle wahnsinnig stolz und waren total happy. Und also Frau Dröge, wie gesagt, mein großes Vorbild, Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag.
Die weiß, wie groß der Bundeshaushalt ist.
Und die Fridays for Future und Luisa Neubauer, also ein Riesensieg für die Klimabewegung. Nee, also wenn die jetzt im Ernst anfangen, also Hamburg umzubauen, mit allen Kosten, die das ja verursacht, vor allem auch sozialen Verwerfungen, dann wird das Negativbeispiel sein und die Klimabewegung insgesamt um Jahre zurückwerfen. Weil dann kannst du nämlich in Hamburg sehen, was es heißt, dieses verrückte Ziel, Klimaneutralität, umzusetzen. Ich meine, ich glaube, Deutschland hat sich jetzt 2045 vorgenommen, auch übrigens weltweit, das einzige Land, ich glaube, die Inder sind bei 2070, die Chinesen bei 2080. Selbst die EU, die normalerweise auf alles draufspringt, ja, was Schlagzeilen und positive Berichterstattung garantiert, ist bei 2050. Nur diese 5 Jahre mehr, die wir jetzt in Deutschland beschlossen haben, also 2045, 5 Jahre schneller als der EU-Plan, kosten uns allein 750 Milliarden. Ja, wir haben es ja. 750 Milliarden. So, und insofern, Hamburg ist, wenn sie das umsetzen wollen, dem Untergang geweiht.
Ja, weiß ich nicht, weil es gibt ja den guten Länderfinanzausgleich.
Aha, ja, weißt Bayern zahlt
du? Und dann geht am Ende die Rechnung zu Markus Söder.
Ja, ich glaube, da macht der Markus Söder nicht mit. Das ist ja nicht auch eine Folge. Also bislang ist Hamburg immerhin noch eines der wenigen Geberländer.
Ja, es gibt 4 Geberländer, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Und Hamburg allerdings nur geringfügig. Also Bayern zahlt irgendwie über 50%.
Die Hamburger kippen
und
jetzt,
Hamburg ein paar Mio.
Die kippen jetzt komplett raus.
Ja.
So. Ich meine, das ist ja auch gelabelt gewesen als großer Sieg der Zivilgesellschaft, heißt das ja.
Da gehören du und ich nie dazu, glaube ich.
Nee, also großer Sieg der Zivilgesellschaft, habe ich dann gelesen. Und das Schöne ist, man konnte jetzt auch genau sehen, wo die Zivilgesellschaft lebt. Also lebt er halt in Innenstadtvierteln, Eppendorf, ja, Harvestehude, Eimsbüttel. Wo sie nicht lebt, ist Außenbezirk, Harburg, ja, so Wandsbek. Das ist natürlich auch eine Klassenfrage, die sich hier zeigt. Also diejenigen, die schon mal gar nicht zur Wahl gegangen sind, sind halt die ärmeren Leute, die in den Vierteln leben, die nicht so gut beducht sind. Im Zweifel auch die Wahlplakate gar nicht verstanden haben und gelesen haben. Und halt zur Wahl gegangen sind, das ist eben der Innenstadtkern, wo man eh schon auf dem Lastenfahrrad sitzt. Ich meine auch eine bittere Nachricht für jede Krankenschwester, die mit ihrem 3-Liter Lupo jetzt unterwegs ist, die kann ich schon mal abmelden. Ja, so. Das ist natürlich auch ein soziales Sprengprogramm allererster Güte.
Es soll aber sich erstmal nichts ändern. Das hat der Bürgermeister Peter Tschentscher gleich gesagt.
Ja, so läuft das nicht. Also, du kannst
er hat
nicht,
gesagt, bis 2030 ja, ist er safe.
Ja, der Dr. T, habe ich ihn ja nennen wollen. Also sich erst verkrümeln, weil man denkt, komm, Sturm geht eh ans vorbei. Ich will es mir auch nicht mit den Medien meiner Stadt verderben, die alle natürlich dafür sind. Und dann anschließend sich hinstellen und sagen, wir müssen jetzt aber nichts machen. So läuft das nicht.
Findest du eigentlich, dass so ein Volksentscheid für so eine große Entscheidung, so eine komplexe, wo ja keiner wirklich alles Wissen hat, was er braucht, um eine ordentliche Entscheidung treffen zu können, das richtige Mittel ist? Ich meine, es ist natürlich super demokratisch.
Also ich habe ja nichts gegen direkte Demokratie. Ist es das richtige Mittel? Also jedenfalls ist es offenbar in Hamburg bindend, ne, wie ich gelesen habe. Also da gibt es jetzt so eine Hamburger Stadtverfassung und die sagt, also wenn die Mehrheit der Stimmen, die dann ja abgegeben wurden, also nicht die Mehrheit der Hamburger, aber die Mehrheit derjenigen, die sich an der Wahl beteiligt haben, dafür sind, dann muss es umgesetzt werden.
Aber wenn es nicht bezahlbar ist?
So all eyes on Hamburg, kann ich jetzt nur sagen. Ne? Ja.
Schleswig-Holstein und Bremen und ich glaube Niedersachsen wollen das auch. Die wollen nachziehen.
Gut, das ist das Problem dieser ganzen Klimaschutzbewegung ist, dass dieses Modell Think Global, Act Local halt hier gar nicht mehr funktioniert, weil die können da in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen und Hamburg machen, was sie wollen. Die können sogar klimaneutral bis 2030 werden, wenn sie das hinkriegen. Global gesehen hat das natürlich null Auswirkungen.
Null.
Das Argument ist jetzt, ja stimmt, also das macht jetzt in der Klimabilanz weltweit keinen Unterschied, ob Hamburg sich abschaltet oder nicht, aber hat eine Vorbildfunktion. Also die Welt schaut jetzt gebannt ja auf die Hansestadt, all eyes on Hamburg, ja. Und sagt sich, das machen wir jetzt auch, das wollen wir jetzt auch. Ja, also das heißt, Shanghai beschließt dann auch, sich zu deindustrialisieren und Rotterdam und wie sie alle heißen. Wobei, ich habe gelesen, also man fragt sich ja im Augenblick, wo kommt eigentlich das ganze Geld für diese Kampagne her? Angeblich kommt ein Teil des Geldes aus Rotterdam, ja?
Ach,
die gesagt haben, guck mal, das ist ja der direkte Konkurrent im Augenblick, ja, was den Hafen angeht.
Machen Hamburg klein.
Ja, machen Hamburg klein, ja. Indem wir sozusagen die Kampagne finanzieren, bei denen dass Hamburg sich selbst aus dem Verkehr zieht.
Also gute alte Symbolpolitik, immer wenn die Grünen dabei sind. Es gibt aber noch einen Bereich, der unter Symbolpolitik fällt, die Bürgergeldreform zumindest sagen.
Das sagst
das. So ein bisschen
jetzt.
Die Kritiker. Nee, ich gebe nur wieder, was ich so im Netz gelesen habe. Die Bundesregierung hat sich ja endlich zu einer Bürgergeldreform durchgerungen. Sie soll ab 2026 Grundsicherung heißen. Es gibt jetzt verstärkte Mitwirkungspflichten und härtere Sanktionierung. Sprich, wenn du zum zweiten Termin nicht kommst, 30% weniger. Wenn du zum dritten Termin nicht kommst, wird es komplett gestrichen. Und nach dem vierten verpassten Termin wird auch kein Wohngeld mehr gezahlt. Das ist allerdings scheinbar jetzt sozialer Kahlschlag.
Ja, also in Deutschland ist Sozialabbau, wenn Leistungsempfänger sich hin und wieder beim Amt melden müssen, ja, um ihr Geld zu bekommen. Ja, ich habe gelesen, also die mächtige DGB-Chefin, ja, Yasmin Fahimi, hat jetzt schon Massenstreiks gegen dieses neoliberale Marktprogramm angekündigt. Hab ich gesagt, mach das mal. Also mach das mal, liebe Frau Fahimi. Also versuch mal deinen Mitgliedern beizubringen, dass sie auf die Straße gehen sollen dafür, dass es dabei bleibt, dass sie sich morgens früh rausquälen, damit andere sich einfach nochmal umdrehen können, ja, in Ruhe.
Was ist das? Ich meine, das ist doch Selbstzerstörung der deutschen Gewerkschaft, dachte ich.
Ich habe mich überhaupt gefragt, die Gewerkschaft ist doch die Arbeitnehmervertretung und nicht die Arbeitslosenvertretung. Was geht die das überhaupt an?
Frau Fahimi hat ein langes Interview gegeben. Das sei also der Diskurs der extremen Rechten, der jetzt befeuert werde. Das ist ja das letzte Argument, was immer übrig bleibt.
Ja, ja.
Wenn du irgendwas änderst, entweder es hilft den Rechten oder es bietet den Rechten eine Bühne oder es ist eine Scharnierfunktion ins rechte Lager. So,
es spaltet dann die Gesellschaft.
Ja, das kann man übrigens auch. Also, ja. Das würde natürlich, also die Spaltung der Gesellschaft, also diese Art von Sozialabbau würde die Gesellschaft spalten. Ich meine, Frau Fahimi hat sich, die ist ja übrigens von der SPD, glaube ich.
Ja,
die
ja.
War die nicht mal Generalsekretärin?
Die war, glaube ich, Staatsministerin im Arbeits- und Sozialministerium, damals unter Andrea Nahles.
Ich glaube, die war auch mal Generalsekretärin der SPD.
Stimmt, war sie auch.
Also, hat sich Frau Fahimi mal angeguckt, wo die SPD vor allen Dingen verloren hat?
An die AfD.
Und hat sie sich mal angeguckt, wo sie bei ihrer Kernklientel, also den ArbeiterInnen und Arbeitern Deutschlands steht, nur noch auf Platz 3. Bei allem, was jetzt vorgeschlagen wird, fragt man sich doch eher, wie? Darauf kommt ihr heute erst? Also, dass Frau Baas jetzt vorschlägt, einen so einen Quadratmeterdeckel, das heißt, die Übernahme von Mieten durch das Sozialamt zu deckeln, ja, zu sagen, also, da gibt es irgendwie eine Obergrenze.
Nicht die Villa am Starnberger See.
Da sagen sich die meisten Leute doch, was? Das kommt jetzt erst? Das lasst ihr euch jetzt erst einfallen? Also das heißt, die Leute kriegen doch jetzt erst zum Teil mit, was überhaupt möglich war und was normal war. Oder dass
das Schonvermögen, Jan. Ich habe gedacht, ich kriege einen Vogel. Jeder Bürgergeldempfänger darf im ersten Jahr ein Schonvermögen von 40.000 Euro haben und jedes weitere Familienmitglied 15.000. Ich möchte mal den durchschnittlichen Arbeiter sehen, der 40.000 Euro auf der hohen Kante hat.
Ja.
Das ist doch irre.
Bei Frontal 21 heißt das, glaube ich, jetzt, ein Politmagazin. war jetzt ein Bericht zu sehen. Also Frontalmitarbeiter zusammen mit zwei braven Menschen des Jobcenters zu Besuch beim Bürgergeldempfänger. In dem Fall bei einer Frau, die sich seit 10 Jahren nicht mehr gemeldet hat. Wo du dich ja auch fragst, wie geht denn das? Das heißt, die kam nach Deutschland, hat sich dann sofort angemeldet im Bürgergeld, damals hieß das ja noch Hartz IV. Alle Termine nicht eingehalten, die man ihr vorgeschlagen hat. Hat das dazu geführt, dass mal irgendwelche Leistungen gekürzt wurden? Nein, es wurde einfach brav weitergezahlt. So, jetzt ist die offenbar aufgefallen in irgendeiner Kartei. Also tappern die beiden dann da los, um bei der Dame zu klingeln. Um mal zu fragen, was eigentlich ist, was Sache ist. Das sind ja völlig unhaltbare Zustände. Gleichzeitig sitzen natürlich diese ganzen Sozialstaatsbefürworter dann in den Talkshows und sagen, naja, da geht es hier um eine Minderheit, ja, von 0,6%, die Leistungsverweigerer sind. Also diese Frau zum Beispiel mit ihren 10 Jahren,
ja,
die gilt gar nicht als Leistungsverweigerin, nee, weil die noch niemals in den letzten 10 Jahren überhaupt bei einem Amt erschienen ist. Und auch nicht aufgefordert wurde.
Aber wenn das nur 0,6% wären, dann ist es doch völlig okay, wenn man die sanktioniert, dann muss man doch nicht so einen Aufriss drüber machen. Vor allem die Bundesagentur für Arbeit kann ja gar nicht wirklich sagen, wie viele es sind.
Die schicken wir mal in diese Talkshow-Szene. Gutes Argument.
Na also, ich sag dir, weißt du, an was ich mich so ein bisschen zurückerinnert fühle? Als ich meinen ersten Job nach dem Studium hatte, ging dieses Unternehmen, es war ein Online-Portal, ging kaputt und wir festen Freien waren die Ersten, die geflogen sind. Und dann war ich arbeitslos für 3 Monate, hatte aber schon 3 Monate später ein Volontariat unterschrieben. Also ich musste nur diese 3 Monate überbrücken. Da hat mich das Arbeitsamt getriezt, dass ich als Journalistin in einen Rechtschreibkurs gehe.
Mhm.
Die hätten mir die Kohle nicht gezahlt, wäre ich nicht in diesen Rechtschreibkurs gegangen. Mhm. Das musst du mir überlegen. Und hier liest du dann sowas. Das ist
seitdem
Wahnsinn.
Kannst du Rechtschreibung. Ja, toll.
Ja, und die im Kurs dann auch, weil ich habe den Kurs dann gehalten. Aber also ich sag's dir, ich finde das wirklich krass. Hast du das eigentlich mitbekommen, diese große Razzia in Berlin, wo 70 Jobcenter-Mitarbeiter?
Ja, ja.
Nee, wie war's?
Nee, die sind in so ein Haus, wo 70 Bürgergeldempfänger angemeldet waren.
Genau, in so einem Hotel, was umfunktioniert wurde.
Und zwar auch nicht morgens, also nicht um 10 oder so, sondern also um 6 Uhr, also nachtschlafender Zeit, also in den frühen Morgenstunden. Ich glaube, die haben 2 angetroffen.
Ja.
Ja, gut, das ist natürlich auch so ein Teil, dass
die Leute... Aber es ist die Minderheit. Das ist doch Wahnsinn.
Deswegen sind ja auch ganz viele so sauer. Ja. Und deswegen hat sich jetzt die Sozialdemokratie irgendwann auch mal bequemt, da was zu tun, weil sie mitbekommen haben, dass also bei den wenigen, die noch die SPD wählen, selbst dort nur noch Fassungslosigkeit herrscht, wie mir die Dinge hat so einreißen lassen. So, und deswegen, also wie gesagt, wenn der Deutsche Gewerkschaftsbund jetzt Massenstreiks in Deutschland veranstalten will, um zu den alten Zuständen zurückzukehren, be my guest. Ich meine, ich bin ja eh kein großer Fan der Gewerkschaftsbewegung. Und insofern, wenn man sich ganz zerlegen will, geht man einfach diesen Weg, den Frau Fahimi da vorschlägt.
Ein Thema müssen wir auch noch besprechen, denn du bist in dieser Woche ziemlich unter Beschuss geraten. Ach. Ja, und zwar in der Taz und bei unserer Amadeu-Antonio-Stiftung. Weißt du, dieses grüne NGO, was für Antirassismus und so weiter zuständig sein soll. Hast du dir zum Feind gemacht? Was ist passiert?
Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ja, ich hab, glaube ich, einen Tweet abgesetzt. Das reicht ja heute schon, um ins Fadenkreuz zu gelangen. Ja, es war so, die Linkspartei hat in Treptow-Köpenick, das ist ein Berliner Bezirk, so eine Veranstaltung gehabt.
Schon im September?
Ende September, ich glaube 30. 31. Ja. Also vor 2 Wochen. Wo sie dazu aufgerufen hat, wie man der Redaktion Apollo News das Leben erschweren könne. Also braune Medien haben im bunten Kiez nichts zu suchen, weil zur Vielfalt gehört alle Farben, aber nicht braun.
Aber nicht braun, okay. Da gab es sogar einen Flyer.
Apollo News, muss man dazu sagen, für alle, die das nicht kennen, das ist eines dieser Online-Plattformen, die sich so im Zuge jetzt des Siegeszugs der AfD gegründet haben.
Das war einst ein Schülerblog.
Genau. Und relativ erfolgreich. Gibt also keine Verbindung zur Partei, es gibt auch keine finanziellen Zuwendungen. Die finanzieren sich aus Werbung und anderen Quellen, also privaten Quellen. Mhm. Aber jedenfalls haben die natürlich erkennbar auch eine Reihe von Lesern, die mit der AfD sympathisieren. Also sozusagen die Talking Points der AfD findest du auch bei Apollo News, so ein bisschen wie bei News und Tichys Einblick. So, und die haben also ihre Redaktion in diesem bunten Kiez, ja, so. Und dann, also gibt es diese Veranstaltung, mal werden Flyer verteilt, auf denen steht,
rechten Medien auf die Tasten treten.
Genau, rechten Medien auf die Tasten treten, also nicht hauen, treten.
Ja.
Und man müsse jetzt also irgendwie diese Redaktion das Leben im Kiez ungemütlich machen. Dazu wird dann auch gleich verteilt die Adresse und Fotos des Redaktionsgebäudes, also wo die liegen.
Das musst du dir mal vorstellen, das hat mit Pressefreiheit nichts mehr zu tun.
Pass auf, dazu habe ich halt einen Tweet abgesetzt gehabt. Der hat offenbar ja dazu gereicht, dass ich jetzt schon als, ja, als rechter Hetzer gelte. Nämlich gesagt habe, das ist die Linkspartei. Das ist die Linkspartei. Wenn die könnten, wie sie wollten, würden sie allen Journalisten das Handwerk legen, die ihnen nicht passen. So.
Ja.
Das ist jemals ein sehr spezielles Verständnis von Pressefreiheit, würde ich sagen.
Gar keins. Du bist jetzt der rechte Publizist oder ein, warte mal, was anderes, ein bekannter Meinungsscharfmacher. Leider nicht umstritten. Du wolltest dir ja immer dieses Adjektiv umstritten.
Ja, ich finde das genau. Also das, nachdem ich jetzt noch nicht gelesen habe, da war doch diese Übernahme dieses Online-Portals in Amerika, Free Press von Barry Weiss. Die ist mal bei der New York Times rausgeflogen. Hat da gekündigt, weil sie es dann nicht mehr ausgehalten hatten, hat dann Free Press gegründet. Und die wurde jetzt irgendwie, wird jetzt Chefin bei, ich glaube, CBS. Und dann stand gleich bei Spiegel online die umstrittene Journalistin Barry Weiss. Und da habe ich gedacht, komm, ab heute möchte ich nur noch, dass es heißt, der umstrittene Autor oder der umstrittene Kolumnist Fleischhauer. Ich bestehe sozusagen auf das Wort umstritten, aber was ist hier? Rechter?
Rechter Publizist und bekannter Meinungsscharfmacher, aber du bist in guter Gesellschaft. Beispielsweise ist da auch Manuel Ostermann dabei von der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft.
Boah. Also Meinungsscharfmacher finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut. Das ist besser als was wäre denn das Gegenteil? Meinungs zu Bettbringer oder also
keine Meinung habe.
Keine Meinung habe, also wo alle dann einschlafen.
Aber der Bezirksvorsitzende von der Linkspartei Treptow-Köpenick, Moritz Warnke, der hält das natürlich auch, was du machst, einen kalkulierten Angriff auf die Zivilgesellschaft. Ja, da ist sie wieder.
Ja.
Und auch die Antonio Amadeo Stiftung.
Ja, das ist natürlich Amadeo Antonio Stiftung. Also das, was die Linkspartei veranstaltet, ist mal das eine.
Ja, ja.
Aber interessant war, der hatte sich da, dieser Bezirksvorsitzende der Linken, hatte sich dann auch noch Experten dazu geholt. Und einer war eben von dieser berühmten Amadeo-Antonio-Stiftung aus Berlin-Mitte.
Mhm.
Die wiederum, das größte Hätschelkind der deutschen Politik ist, daran hat auch dieser Regierungswechsel nichts geändert. Das heißt, keine NGO, wie die ja heute heißen, also Nichtregierungsorganisation, wird vom deutschen Staat so gefördert wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also zu den letzten Zahlen, die wir haben, verlässlich, ist 2023. Da hat sie allein 6 Millionen Euro bekommen. Das ist ziemlich genau das, was sie auch als Personaletat ausweist. Das heißt, das macht die Amadeo-Antonio-Stiftung zur wahrscheinlich weltweit ersten Nichtregierungsorganisation, deren Personaletat komplett vom Staat übernommen wird.
Wow.
Eine Mitarbeiterin dieser Stiftung taucht nun auch auf dieser Veranstaltung auf. Und sagt also, man müsse sich gegen diese Redaktion wehren, ja, und wiederholt auch, man müsse es dieser Redaktion im Kiez ungemütlich machen. Und ich würde mal sagen, das ist noch schon mal was anderes, weil, also, dass jetzt Veranstaltungen, in denen zur Einschränkung der Pressefreiheit aufgerufen wird, quersubventioniert werden aus dem Etat der Bundesfamilienministerin Frau Prien. Ja? Darauf kann man zumindest mal hinweisen. Was ich getan habe, und deswegen tauche ich dann jetzt auch mit auf in diesen Verlautbarungen, gezielter Angriff auf die Zivilgesellschaft, wenn man das benennt.
Aber ganz im Ernst, wenn das ein gezielter Angriff wäre, dann würde doch nicht der Staatsschutz ermitteln. Das tut er aber. Das macht er ja nicht aus Spaß an der Freude.
Die Deutsche Journalistenunion, das ist so, oder korrekt, Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion.
Heißt das so?
Ja, das ist ein ganz linker Verein. Also die normalerweise immer auch da auf diesen Beinen EU schreien. Selbst die haben gesagt, das geht nicht, dazu aufzurufen, Journalisten auf die normal Tasten zu treten. Ja? Jetzt sagt die Linkspartei, das sei ja das also auch, jetzt sagt die Antonio Amadeo Stiftung, nee, das sei ja gar kein Gewaltaufruf, das sei eine Metapher.
Ah.
Das sei eine Metapher. Eine allgemeine Metapher, und die habe überhaupt nichts damit zu tun, ja, dass man Menschen zu Schaden bringen wolle.
Naja, sie wollen sie vertreiben.
Also. Das sagst du so, das sehe ich so, das sieht auch die Deutsche Journalistenunion so, aber bei der Amadeo Antonio Stiftung, wie gesagt, mit 6 Millionen Euro allein im Jahre 2023 gefordert, sieht man es nicht so.
Ich finde es ungewöhnlich, dass ausgerechnet eine CDU-Ministerin weiterhin diese Subventionen dann aufrechterhält.
Ja, da gab es ja mal so eine kurze Unruhe in der Szene, weil ja kurz nach der Bundestagswahl, wir erinnern uns, die Union
eine kleine Anfrage gestellt hat.
551 Fragen zur Finanzierung dieser ganzen NGOs, dieser ganzen letztlich rot-grünen Vorfeldorganisation, das ist ja im Wesentlichen.
Was ist daraus geworden?
Ja, da hat das Klimmer gesagt, also wenn ihr die Anfrage nicht sofort zurückzieht, dann sprechen wir die Koalitionsverhandlungen ab. Darauf hat man von diesen Fragen nie wieder was gehört.
Vielleicht sollte man sie jetzt wieder rausholen.
Ja, zumal, ich meine, es ist ja nicht nur unklar zum Teil, wo das Geld hingeht, sondern auch wer alles fördert. Also insofern, Transparenz, würde ich mal sagen, ist ja das Mindeste, was man erwarten könnte.
Hm.
Also Offenlegung der Geldströme, aber selbst das gilt ja schon als Angriff auf die Zivilgesellschaft, ja, weil Delegitimierung von demokratischen Institutionen, ceterum censeo, dieses Programm, das heißt Demokratie leben, unter der sich eben diese Hunderten von NGOs jetzt befinden, das läuft einfach weiter, weil den Ärger will die CDU jetzt auch nicht haben.
Hm. Wer ist eigentlich in dieser Woche unser Gewinner oder unsere Gewinnerin?
Die Gewinnerin der Woche ist für mich Anne Spiegel. Wir erinnern uns.
Kurzzeitig
mal Familienministerin, apropos, wo wir schon beim Familienministerium sind.
Ja.
Und der dann ja auf die Füße fiel, dass sie dummerweise in der in dieser Ahrtal-Katastrophe
2021, ja,
wo sie, glaube ich, für den Umwelt- und Wasserschutz zuständig war.
Genau, Anne Spiegel war 2021 Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und deswegen dafür zuständig.
Genau, und damals ja eine Entwarnung gegeben hatte, kurz vor dem Hochwasser, eine Presseerklärung, die so deswegen Berühmtheit erlangte, weil sie stand, also internen Vermerk, konnte nur kurz drauf schauen, bitte nochmal gendern bei CampingplatzbetreiberInnen, ja, ansonsten Freigabe. Das war ja wesentlicher Kommentar gewesen.
Und dann fuhr sie in Urlaub.
Bitte nochmal gendern bei CampingplatzbetreiberInnen, ja. Und als natürlich diese ganze auch interne Mail- und SMS-Verkehr dann im Zuge von verschiedenen Untersuchungsausschüssen, wie konnte es eigentlich zur Katastrophe kommen, ans Tageslicht gerieten und sie sich dann auch noch relativ dummerhaft verteidigt hat, dann war es halt das gewesen mit dem Posten. Und die jedenfalls hat jetzt wieder eine neue Funktion. Ich glaube, Sozialdezernentin
in Hannover.
Der Stadt Hannover.
Fünfstelliges Gehalt.
Ja, pass mal auf, aber jetzt bin ich wiederum, ja, ich merke schon, in welche Richtung du möchtest. Die Frau hat 4 kleine Kinder.
Ja.
Man arbeitet, glaube ich, nicht so richtig, hat sich immer um die Kinder gekümmert. Das ist also ja genau das Modell.
Sie hat ja jetzt 4 Jahre lang auch nichts gemacht.
Die ist tief gefallen natürlich, weil also das Übergangsgeld ist dann auch nicht so üppig. Und insofern, jetzt ist sie Sozialdezernentin in Hannover. Das finde ich, sollten wir jetzt ihr, was heißt schon fünfstellig, was kriegt sie denn?
Keine Ahnung, ich habe fünfstellig gelesen.
Ja, aber nach den deutschen Steuern, weißt du, was übrig bleibt.
Bleibt nicht mehr viel übrig.
Mit 4 kleinen
Also
Kindern.
Sie hat auf also, jeden komm, Fall eine zweite also, Chance verdient, ja, und deswegen ist also, sie unsere
ich bin,
Gewinnerin.
Bin ich übrigens immer dafür. Also
ja, ja.
Die hat jetzt 4 Jahre lang, war sie jetzt raus, jetzt ist sie Sozialdezernentin.
Die hat in so einer NGO gearbeitet, Krisenchat, ja, irgendwie, Jugendliche, ja, betreut. Also so. Die hat schon
also
ihre Sünden
abgebüßt.
Also
es gibt auch Leute, die daran wieder Anstoß nehmen, also ich und du gehören eigentlich nicht dazu.
Nein, das stimmt. Ne? Dann wünsche mir viel Glück. Wer ist eigentlich der Verlierer? Der vielleicht auch Glück braucht.
Ja, Boris Pistorius. Irgendwie kommt es ja. Also,
was findest du?
Ja, ich meine, was ist mit dieser komischen Wehrpflicht? Jetzt hatten sie doch irgendeinen Vorschlag. Der war dann auch schon wieder abgestimmt in irgendwelchen Abstimmungskreisen, von denen es ja auch relativ viele in dieser Koalition mittlerweile gibt. Und jetzt musste er dann irgendwie auf dem letzten Metern erklären, nee, er hat es irgendwie nicht rechtzeitig gesehen, so wollte er es doch nicht haben, weil da jetzt irgendwie noch das Losverfahren.
Ich habe das so verstanden, dass sie wollen ja erst eine freiwillige Wehrpflicht und wenn das nicht reicht, dann will man die Leute verpflichtend einziehen. Aber damit man nicht alle mustern muss, soll ein Los entscheiden. Also ja, so ein bisschen Hunger Games, Tribute von Panik.
Ach na also, ja, jetzt kommst du schon mit Hunger Games. Ich meine, erstmal also, geht es darum, dass die Leute überhaupt gemustert werden. Also ich meine,
aber er hat das nicht entschieden. Er ist doch der Verteidigungsminister. Ich kann das total verstehen, dass er da sagt, Entschuldigung, über meinen Kopf hinweg wird hier mal gar nichts gemacht.
Wieso ist halt über seinen Kopf hinweg? Da war doch seine Staatssekretärin, die das ausgehandelt hat.
Ja, plus, die hat das halt versaufbeutelt.
Der berühmte Matthias Miersch, ja, der mächtige Fraktionschef der SPD. Ja, wenn er sich nicht rechtzeitig bei so einer wesentlichen Frage mit einschaltet, also ich weiß nicht, was ist mit Herrn Pistorius? Wenn ich dafür als Minister keine Zeit habe, mich um die Details der wichtigsten politischen Frage des Tages zu kümmern.
Er will halt, dass alle gemustert werden und ich finde das okay.
Nee, aber das ist nicht das Argument. Das Argument doch. War doch jetzt offenbar, er habe zu spät von seinem eigenen Ministerium vorgeschlagenen Ausweg aus der Krise, die kriegen wir genug Wehrpflichtige erfahren.
Ach so. Ich dachte, das war so ein bisschen das Brosius-Gersdorf-Syndrom. Weißt du, die Fraktion hat sich eigentlich schon geeinigt und plötzlich nochmal umgekehrt.
Seine Staatssekretärin war die ganze, die heißt, glaube ich, Möller, Swinche.
Ja.
Swinche?
Das weiß ich nicht mehr genau.
Wie heißt sie? Kurzer Check nochmal.
Oh, nur Kopfschütteln.
S. Möller.
Ja.
Ja, also ich glaube, die hat es versaubeutelt.
Ja, die hat es versaubeutelt. So ein Losverfahren ist aber trotzdem ungerecht, weil es trifft ja jetzt nicht die Fähigsten, sondern da hast du einfach Glück oder Pech, kannst entweder Karriere machen oder wirst eingezogen.
Ja, wobei Musterung hat natürlich immer ein bisschen was vom Vabanspiel. Also ganz gerecht ist das nie. Es trifft dann immer diejenigen, die ehrlich sind, beziehungsweise nicht nach rechtzeitig irgendeine Malaise bei sich entdeckt haben, wie irgendwie das Knie ja seit 4 Generationen Arthrose, ne? So, ja. Oder irgendwie, ich sehe auf dem Auge gar nicht mehr, oder Hörsturz oder was du so alles vorher entwickelt hast. Insofern ja. Also vor allen Dingen, es geht ja jetzt erstmal um die Musterung, ja.
Ja.
So, es geht ja noch nicht jetzt die Waffe in die Hand nehmen und Deutschland verteidigen.
Die Waffel in die Hand nehmen?
Ah, die Waffel. Und was machen die da?
Das ist schon mal ich habe ehrlich gesagt mich gefragt, warum die da stehen. Die riechen nach Chai, Tee, Latte oder so.
Die ganze
so.
Zeit stehen die hier schon,
ja.
Weil wir so schon ein bisschen das Weihnachtsfest einläuten.
Ich weiß
oder
es
die,
nicht. Ich
die
mich
Adventszeit
nur,
oder ich weiß nicht.
Wenn wir die wirklich gegessen hätten, dann würde es so machen. Willst du eine?
Nee.
Vielleicht wollte uns auch die Regisseurin nur sagen, dass wir einen an der Waffel haben. Könnte ja auch sein. Das haben wir auch nächste Woche wieder.
Ja, genau.
Wenn ihr wieder mit dabei sein wollt, unter der Woche exklusiv bei Focus Plus und dann ab Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Focus Online und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.